John Newton sagte einmal Folgendes, Zitat: Auch wenn meine Erinnerung verschwindet, so erinnere ich mich doch noch an zwei Dinge. Ich bin ein großer Sünder und Christus ein großer Retter. Zitat Ende. Das ist eigentlich etwas vom Essentiellsten, vom Wichtigsten, an das wir uns erinnern sollten. Ich bin ein großer Sünder. Christus ist ein großer Retter. Nun, ihr kennt sicher das Problem, dass es manchmal in unserem praktischen Alltag dazu kommt, dass die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist. Dass wir uns in Nebensächlichkeiten verzetteln. Ja, das passiert relativ schnell im Alltag, in unserer Planung, wenn wir unsere Tagesplanung machen, wenn wir vielleicht etwas Bestimmtes erledigen wollten, einen Einkauf, und dann kommt irgendeine E-Mail herangeschwirrt auf den Computer, ich schalte meinen Computer, dann kommen E-Mails, dann fange ich an, das zu machen, dann merke ich plötzlich, oh, jetzt habe ich mich total verzettelt, ich wollte eigentlich komplett was anderes machen. Nun, sowas Ähnliches kann uns auch in der Gemeinde geschehen. Sowas Ähnliches kann uns auch als Gemeinde geschehen. Die Gemeinden sind nicht immun dagegen, dass die Hauptsache bei uns nicht mehr die Hauptsache ist. Man konzentriert sich plötzlich auf Nebensächlichkeiten oder auf Menschen. Man ist plötzlich menschzentriert. Man achtet auf menschliche Weisheit, menschliche Errungenschaften. Zum Beispiel, von wem man getauft wurde und deshalb zu wem man dann gehört. Und genauso war es auch bei den Korinthern das Problem, dass sie sich auf Menschen fokussiert haben, auf bestimmte Führungspersonen. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos. Parteiungen entstanden, Streit entstand. Man hat nicht mehr dieses Denken, ich bin ein großer Sünder und Christus ist ein großer Retter, sondern man verschiebt dieses Denken und sagt, ich bin ein großer Rhetoriker und ich bin sehr weise und ich verstehe die Bibel und ich und ich und ich. Und plötzlich ist der Fokus ganz woanders. Und genau das geschah mit der Gemeinde in Korinth. Und genau das, meine Lieben, kann auch uns sehr schnell geschehen. Unser Text heute soll eine Warnung sein. Eigentlich ein abschreckendes Beispiel für uns. Welche zerstörerische Kraft, Streit, der hervorgerufen wird durch Selbstzucht, Egoismus, sich selbst für weise halten. Das haben wir beim letzten Mal, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es ist schon eine Weile her, wir haben darüber gesprochen, was denn überhaupt zu Spaltungen führt. Es ist immer diese Ich-Bezogenheit. Es ist die Sünde letztlich. Aber das kann unser Zeugnis zerstören, das kann unsere Gemeinde zerstören. Es ist schlecht für unsere Gemeindegesundheit, aber es ist genauso schlecht für unsere Umgebung. Wir sind ein schlechtes Zeugnis. Und genau das wollen wir heute zusammen betrachten. Jetzt, wenn wir weiterfahren, wir haben im 1. Korinther den Vers 10 angeschaut, in Kapitel 1, und wir wollen jetzt weitermachen in Vers 11. Der Apostel Paulus schreibt einen heftigen Korrekturbrief an eine unreife und fleischliche Gemeinde. Nun, das Problem war nicht nur, dass diese Gemeinde fleischlich war, sie war sich dessen eben auch nicht bewusst. Sie hatten ihm schon zuvor geschrieben, das erwähnt er in Kapitel 5, Vers 9, aber es änderte sich noch nicht viel. Paulus schrieb ihnen schon einen Brief, aber es änderte sich noch nicht viel. Wiederum sandten sie eine Menge von Fragen zurück anhand eines Briefes, aber gleichzeitig erhielt Paulus auch mündliche Berichte über diese Gemeinde, dass es da Streitereien gab. Nun, Paulus setzt sich natürlich hin während seines turbulenten Dienstes in Ephesus, er ist gerade in Ephesus und schreibt diesen Brief. Er muss diesen Brief schreiben, um diese Gemeinde zu ermahnen und zu korrigieren. Die Probleme in Korinth waren sehr, sehr ernst geworden. Das kann man auch dem Tonfall dieses Briefes entnehmen. Und das Problem war nicht, dass die Gemeinde in Korinth war, sondern dass Korinth in der Gemeinde war. Sie waren total angetan von ihrer Kultur um sie herum. Die Sophisten priesen die Macht der Rhetorik, erarbeiteten sich damit die Gunst der Reichen in der Stadt. Nun, dies führte natürlich zu Selbstverherrlichung, Selbstpromotion, Selbstdarstellung, auch innerhalb der Gemeinde, als das in die Gemeinde drang. Jeder wollte den anderen übertrumpfen in seiner Rhetorik, in Reden und Lehren. Auch gab es wohl einen Dualismus, dass man die Materie und den Geist trennt und sagt, ich kann in meinem Körper, kann ich Dinge tun, das hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Und das führte zu einer grauenvollen Unzucht in dieser Gemeinde. Sie waren dadurch ein schlechtes Zeugnis in der Stadt. In Kapitel 5 lesen wir, dass ihre Unzucht sozusagen schlimmer war, als die Polizei erlaubt. Die Heiden entsetzten sich schon über die Korinther. Man muss sich das mal vorstellen. Das CPD, das Corinth Police Department, hat einen Steckbrief ausgeschrieben auf diese Christen. Die benehmen sich schlimmer, als es erlaubt ist hier in unserer Stadt. Man muss sich das mal vorstellen, was das für ein Zeugnis war. Wenn ihr diese Christen seht, dann nehmt sie fest. Die dulden hier einen Inzest, die wir nicht mal bei uns dulden würden. Oder auch die Spaltungen waren auch nicht gerade fördernd. Wenn ihr eine Gemeinde habt, die sich spaltet und streitet und Debatten hat, müsst ihr euch das mal vorstellen. Auf der Straße das Gespräch. Hey, Tertius, hast du schon mal gehört da von diesen Christen da drüben? Die behaupten, sie haben einen Gott. Sie glauben an einen Gott. Aber hast du schon mal gesehen, wie die sich streiten? Wie die sich zerspalten? Das glaubt ja kein Mensch, sowas. Schlechtes Zeugnis. Da können wir nur lachen. So ein Schwachsinn. Und die korinthischen Christen merkten das offenbar nicht. Sie hielten sich sogar noch für weise dabei. Sie glaubten zu allem Überfluss noch, sie wären geistlich angekommen und reif. Eine Art realisierte Eschatologie. Sie waren bereits im Millennium. Sie dachten, wir sind schon so reif, schon so fortgeschritten. Und können uns deshalb zurücklehnen. So ähnlich wie einige Leute denken, ja, du musst nur den Heiligen Geist wirken lassen. Let go and let God. Lass Gott machen. Das ist schon alles okay. Muss nichts machen. Keine Kraftanstrengung. Wir sind ja schon alle so geistlich und so weise. Wir schweben schon 10 Zentimeter über den Boden. Ja? Das war die korinthische, so haben sie sich gesehen. Korinth war aber auch pluralistisch. Es wurden alle möglichen Religionen und alle unmöglichen Religionen geduldet. Korinth war auch eine Erfolgsgesellschaft. Was immer uns reich macht, was immer funktioniert, das machen wir. Also Pragmatismus. Ihr seht das ganze Gemisch, die ganze Palette, die wir auch heute in unserer Gesellschaft kennen. Und das macht diesen Brief so interessant für uns. Das macht diesen Brief so aktuell für uns. Weil all das kam nun in diese Gemeinde hinein, dieses ganze Denken, dieses ganze Erfolgsdenken, dieses ganze sich für weise halten, dieses ganze schon angekommen sein, ich bin schon da eben. Man denkt nicht mehr, ich bin ein Sünder und Christus ist mein Netter, sondern nee, ich bin jetzt vollkommen. Ich bin jetzt angekommen. Ich bin jetzt geistlich. So kamen sie sich vor. Und das muss Paulus natürlich korrigieren. Jeder macht, was er will, wie er will. Dabei geht es nur darum, sich selbst darzustellen und sich zu verkaufen. Seht, wie großartig ich bin. Und dass es dann zu Spaltungen kommt und Streitereien, ist eigentlich überhaupt nicht verwunderlich, oder? Das ist überhaupt nicht verwunderlich. Das kommt, es muss unweigerlich dazu führen. Und Paulus geht auch sofort darauf ein. Er spricht zwar in einer kurzen Einleitung hier, spricht er diese Gemeinde an als Gesegnete, als Beschenkte. Also die Gnade, die ihnen gegeben wurde. Sie waren reich an Erkenntnis, an Gaben. Aber das Problem war, sie waren wie kleine Kinder, die nicht mit diesen Gaben umgehen konnten, mit diesem großen Reichtum, den sie hatten. Nein, sie bildeten sich sogar noch etwas darauf ein. Etwas, was ich geschenkt bekomme, darauf kann ich mir nichts einbilden, sollte man eigentlich meinen. Bei den Korinthern war es anders offenbar. Sie dachten, sie wären jetzt die Superphilosophen. Aber als Gläubige, als Christen, werden wir nicht zu berühmten Rhetorikern, zu berühmten Philosophen und Doktoren und Übermenschen. Werden wir nicht. Ihr könnt nicht angeben mit eurem Glauben, sagt Paulus. Das ist kein weiteres Mittel zum Erfolg und zur Selbstdarstellung und zur Selbstbereicherung von euch. Darum geht es hier im ganzen Brief. Das will Paulus ihnen klar machen. Ihr habt diese Dinge bekommen, aber nicht, um euch selbst damit zu suhlen und euch zu rühmen und euch, was weiß ich was zu machen, euch selbst darzustellen. Nein, im Gegenteil. Ihr solltet demütig sein, einander lieben, einander von den Vortritt lassen, zusammenhalten in einer Überzeugung, dem Evangelium. Diese Tatsache wird uns in den ersten 4 Kapiteln immer wieder deutlich. Immer wieder wird das Wort vom Kreuz betont. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist das, was uns alle vereint und auch die Korinther. Es geht beim Evangelium nicht um Redeweisheit, nicht um menschliche Weisheit, sondern allein um die simple Botschaft des Kreuzes. Niemand kann sich dieser Erkenntnis rühmen, denn sie wird durch den Geist geschenkt, heißt es in Kapitel 2, Verse 14 und 16. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Er kann es nicht. Niemand von uns kann sich dieser Erkenntnis rühmen. Wir alle haben es nur geschenkt bekommen. Und deshalb sendet Paulus den Timotheus, um sie an diese Wege in Christus zu erinnern. Das sehen wir in Kapitel 4, Vers 17. Er muss sie daran erinnern. Sie haben den Fokus auf das Evangelium verloren. Sie haben sich in menschlicher Weisheit und diesen ganzen kulturellen Einflüssen hingegeben und sind jetzt total begeistert von all diesen Dingen und merken nicht, dass sie total auf die falsche Bahn geraten sind. Und deshalb gibt es jetzt auch Spaltungen und Streitereien in einer solchen Gemeinde. Und deshalb ist das Gegenmittel gegen Spaltung ist ebenfalls das Evangelium, die gute Nachricht. Es beherrscht nicht mehr das Denken der Korinther. Das Denken, ich bin ein Sünder und der Herr ist ein großer Retter, herrscht nicht mehr in dieser Gemeinde. Aber nur dieses Wort vom Kreuz, das wird vereinen. Das wird sie wieder zusammenbringen in eine Überzeugung. Und das sagt er nämlich auch in Kapitel 1, Vers 10. Wenn ihr diesen Vers nochmal lesen wollt mit mir, hier heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Die Gesinnung, das ist die innere Einstellung und die Überzeugung ist das, worüber man sich dann äußert, das äußere Zustimmen. Es geht darum, dass wir alle vollkommen zusammengefügt sind, zurechtgerückt, rund erneuert, ist die Idee des griechischen Verbs. Zurechtgerückt, wie Knochen, die man wieder gerade rückt. Ihr müsst wieder zusammenkommen, auf einen Nenner. Und dieser eine Nenner, der ist nicht in der griechischen Philosophie zu finden, sondern nur bei Christus am Kreuz. In ihrer inneren Haltung, wie auch in ihrer äußeren Zustimmung. Wenn sie das nicht tun, wenn sie nicht wieder auf einen Nenner kommen, dann wird das schreckliche Konsequenzen haben. Konsequenzen nicht nur für sie selbst, sondern auch eben für die ganze Umgebung, für das Zeugnis, das sie abgeben. Na, wir haben uns beim letzten Mal, wie gesagt, über den Ursprung der Konflikte und Spaltungen Gedanken gemacht. Das geht zurück auf den Sündenfall. Da hat alles angefangen. Konsequenzen davon sind Konflikt. Wir haben gesehen, der Mann steht im Konflikt mit dem Grund, mit dem Boden. Der Boden macht nicht mehr, was ich will, sondern ich muss ihn hart bebauen. Und er gibt Unkraut und alles Mögliche. Und so gibt es Konflikt. Es gibt Totschlag oder Mord schon in den ersten Kapiteln von 1. Mose. Und so sehen wir immer wieder Konflikt. Und dieser Konflikt kommt wegen Stolz, Machtgier, Aufgeblasenheit, Egoismus, eben dieses nur an sich selbst denken. Auch bei den Korinthern. Die Korinther waren aufgeblasen in ihrer selbsterdachten Weisheit. Sie wollten Rhetoriker sein, berühmte Philosophen. Dadurch wurden sie selbstsüchtig. Jeder war nur sich selbst der Nächste. Auch regierte der Erfolg, dieses Agon, dieser Wettkampfgeist der Griechen, der auch in diesen Sportwettkämpfen zum Ausdruck kam, in den isthmischen Spielen. Das haben wir alles ein bisschen angeschaut in der Einführung. Sie wollten jeder einander überbieten. Das war so wie so ein Sportwettkampf in der Gemeinde. Wer kann besser reden, wer kann besser Zungen reden, was weiß ich. Ja, muss man sich mal vorstellen. Haben total verpasst, worum es eigentlich geht bei den ganzen Sachen. Und das führte natürlich in erster Linie zu diesen Spaltungen, Konflikten und Streitereien über Nebensächlichkeiten, nämlich menschliche Errungenschaften. Wer zu wem gehört, wer welcher Partei angehört. Es gab Gruppierungen. Und die Einheit war in Gefahr. Die Einheit in der Gesinnung Christi. Und wir werden noch dahin kommen. Wir werden über Vers 18 reden. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Aber uns ist es eine Gotteskraft. Es ist eben diese Botschaft, die uns vereinigt. Wir werden auch darüber sprechen, wie wir aus dieser Botschaft leben. Das Evangelium ist nicht nur die Botschaft, die wir hören müssen, damit wir gerettet werden, sondern wir leben auch aus dem Evangelium. Wir leben nämlich aus Gnade, tagtäglich. Es ist nicht so, dass wir einmal diese Dinge verstehen und dann können wir es einfach vergessen. Wir müssen immer und immer wieder darüber nachdenken, dass Christus für uns gestorben ist, dass ich ein großer Sünder bin und Christus ein großer Retter. Dieser Gedanke muss uns beherrschen. Und dann werden wir auch Einheit haben in unserer Gemeinde. Demütig sein, einander den Vortritt geben, einander lieben, all diese Dinge tun. Paulus wusste das auch. Aber bevor Paulus dahin kommt, gibt er uns jetzt hier ein Bild von dem, was er hört. Er beschreibt die Situation in Korinth von diesen Streitereien. Und das lesen wir jetzt in den Versen 11 bis 17. Und wir sehen hier im Prinzip Konsequenzen, Probleme, die auftauchen, wenn wir uns in der Gemeinde zerstreiten. Deshalb habe ich schon gesagt, das ist ein warnendes Beispiel für uns. Ja, es soll uns abschrecken. Wir sollen dadurch erinnert werden, bloß keinen Streit über irgendwelche Nebensächlichkeiten, bloß keine Zankereien und Parteiungen und Grüppchenbildungen bei uns in der Gemeinde. Denn diese Dinge führen zu diesen 5 Problemen, und das ist unser Thema heute, 5 Probleme einer zerstrittenen Gemeinde. Wir wollen uns diese 5 anschauen. Wir finden 5 Probleme einer zerstrittenen Gemeinde hier. Erstens, eine zerstrittene Gemeinde hat einen schlechten Ruf. Eine zerstrittene Gemeinde leidet unter Klickenbildung. Sie leidet unter lehrmäßigen Irrtümern, hat frustrierte Hirten und verliert den Fokus. Keine Angst, wir gehen noch einzeln durch, wenn ihr jetzt nicht mitschreiben konntet. Lasst uns dies jetzt einfach einzeln anschauen und sehen, was sind die Konsequenzen, wenn wir uns zerstreiten, wenn wir genau das tun, was die Korinther getan haben, wenn wir uns sozusagen beeinflussen lassen von unserer Kultur und dadurch selbstsüchtig werden und nur noch auf unserer eigenen Meinung beharren in allem und dann Parteiungen verursachen in der Gemeinde. Also erstens, eine zerstrittene Gemeinde hat einen schlechten Ruf. Das ist Vers 11. Eine zerstrittene Gemeinde hat einen schlechten Ruf. Vers 11. Hier heißt es, mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Wir arbeiten es uns auch langsam durch. Mir ist nämlich, meine Brüder, bekannt geworden. Nun, die Leute der Chloe, wörtlich die der Chloe oder des Chloe, man weiß nicht genau, wer das war, ob das ein Mann oder eine Frau war, das wird da diskutiert unter den Gelehrten, auch vermuten einige Gelehrte, es könnte sogar sein, dass er nicht mal ein Mitglied der Gemeinde in Korinth war, dass es eventuell sogar ein Handelsmann war oder eine reiche Handelsfrau, die oft hin und her reiste zwischen diesen Städten, das gab es damals oft, die offenbar Beziehungen hatte zu Paulus, könnte aber auch eine wichtige Person in der Gemeinde gewesen sein. Aber jedenfalls waren das die Agenten dieser Person, die Paulus das berichten. Es kommt ihm zu Ohren. Nicht von den Korinthern selbst. Das ist interessant. Die Korinther, die schreiben einen Brief. Der Brief wurde von Stephanas, Fortunatus und Achaikos überbracht, heißt es in 16, Vers 17, ganz am Schluss. Also diese Dinge kommen Paulus sozusagen aus zweiter Quelle durch mündliche Berichte zu Ohren. Die Korinther schreiben ihm über andere Dinge. Diese anderen Dinge, die findet ihr in Kapitel 7, Vers 1. Da heißt es, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Okay, jetzt erst in Kapitel 7 geht Paulus dann darauf ein, was sie ihm geschrieben haben. Sie haben da verschiedene Fragen über Götzenopfer und Ehe und all diese Dinge. Aber das sind eigentlich sozusagen, ich sage jetzt nicht Nebensächlichkeiten, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ihre Streitereien und darüber schreiben sie interessanterweise nichts. Ist das nicht typisch? Das ist oft bei uns auch so, wir gehen vielleicht in die Seelsorge und sagen, ja, ich habe dieses und dieses Problem. Aber in Wirklichkeit ist es ganz was anderes, was wir noch verstecken. Und genauso waren die Korinther auch. Aber Paulus hört das. Moment. Da gibt's noch was viel Wichtigeres. Da gibt's Streitereien in dieser Gemeinde. Das müssen wir zuerst ansprechen. Und deshalb in den ersten 6 Kapiteln geht's erstmal um diese Dinge. Die Streitereien, die Unzucht und all diese Dinge, die er hier aufschreibt. Es gab also in dieser Gemeinde mehrere Parteien. Mehrere Parteien haben sich gebildet und da gab es offenbar auch eine Paulus-Partei. Ja, wie wir das sehen in Vers 12, heißt es, ich gehöre zu Paulus, sagen einige. Nun, das mochte Paulus natürlich überhaupt nicht. Es ging einfach darum, dass jeder hier seinen Lieblingsphilosophen zitiert, sozusagen. Ja, das war eine gängige Praxis. Man zitiert den, den man anhängt, der einem vielleicht getauft hat. Paulus hat zu diesem Thema gesagt, aber Petrus sagte das. Nun, Apollos hat gesagt, und so wird dann zitiert, und wir machen das heute vielleicht auch, wir sagen, ja, Calvin sagte, Spurgeon sagte, Luther sagte, MacArthur, Piper, was immer ihr wollt. Aber lasst uns nicht einfach immer nur Menschen zitieren, sondern die Schrift. Ja, lasst uns nicht, dass diese Menschen irgendwas, die haben viel Gutes getan, aber lasst uns immer wieder zurückgehen zur Schrift und mit der Bibel das prüfen. Lasst uns die Schrift mehr zitieren als Menschen. Jedenfalls ist Paulus, es ist es bekannt geworden, heißt es hier, es wurde ihm klar gemacht, es wurde ihm berichtet, dass es Streitigkeiten gibt. Eris, ein Wort, das eigentlich so viel wie Rivalitäten beschreibt. Verschiedene Positionen, die heftigst vertreten werden. Es beschreibt heiße Diskussionen, Debatten. Und wer auch immer Chloe oder die Leute der Chloe waren, eines wird deutlich, die Streitereien in der Gemeinde waren so laut und so deutlich, dass man sie bis nach Ephesus rüber hören konnte. Ja? Das hat sich rumgesprochen. Das ist das Interessante hier. Genau das wird auch passieren, wenn wir uns hier als Gemeinde zerstreiten. Das ist das Erste. Man hört davon. Die müssen gar nicht schreiben. Man hört davon. Von irgendwelchen Agenten, von irgendwelcher Person. Und genauso wird es uns geschehen. Wenn wir uns zerstreiten, werden wir die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf uns lenken. Ich meine, in Berlin kennt uns kaum jemand hier. Oder noch nicht. Aber glaubt mir, wenn wir uns so richtig beißen und fressen hier drin, wie das der Galaterbrief ausdrückt, zumindest in unserer Umgebung, werden wir plötzlich in aller Munde. Wir werden plötzlich in aller Munde. Da kannst du dir auch vorstellen, auf der Straße das Gespräch. Hey, hast du schon gehört von den Frommen hier, Kumpel? Hast du schon gehört, was die machen da drüben? Die streiten sich die ganze Zeit. Was sind denn das für Christen? Ja, was ist denn los da? Immer diese Christen, heißt es dann. Das würde nicht lange dauern, bis wir hier in aller Munde wären. Die Welt wartet nur auf so etwas. Und deshalb, lasst uns das ein abschreckendes Beispiel sein. Eine zerstrittene Gemeinde hat einen schlechten Ruf. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir hier finden, ist, eine zerstrittene Gemeinde leidet unter Klickenbildung. Vers 12. Lass uns Vers 12 anschauen. Hier heißt es, ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Nun beschreibt Paulus das Wesen dieses Streits. Es geht darum, dass es hier Parteiungen gab, die sich um bestimmte Personen, eigentlich Leiterfiguren, gebildet haben. Die Genitive hier, ich bin des Paulus, ist wörtlich, ich des Apollos, heißt eigentlich so viel, oder kann man wiedergeben mit ich folge Paulus, ich folge Apollos. Die Gelehrten und Kommentare gehen hier total auseinander in alle möglichen Richtungen, wenn es darum geht zu definieren, was denn genau diese einzelnen Parteien gelehrt haben. Nun, für uns ist das nicht so wichtig. Wir können uns ungefähr ein Bild machen, wenn wir uns ein bisschen so die kulturellen oder die historischen Hintergründe anschauen. Man kann sich ein Bild machen. Ich meine, Paulus war der Gründer der Gemeinde. In Apostelgeschichte 18 lesen wir das. Dann kam Apollos und übernahm seinen Dienst. Das sehen wir in Apostelgeschichte 19. Apollos war offenbar anders als Paulus in seinem Stil. Er war ein eleganter Redner, ein guter Redner, ein wortgewandter Mann, heißt es. Und von Paulus wird nachgesagt, dass er etwas schwach war, vielleicht nicht so wortgewandt, vielleicht etwas simpler. Und dann heißt es noch von Kephas, das ist der Aramäisch für Petrus, ob er jemals in Korinth war, weiß man nicht. Man weiß nur, dass die Korinther wussten, dass seine Frau auf Reisen mitführte, sehen wir Kapitel 9, Vers 5. Aber das beweist doch nicht unbedingt, dass er da war, aber irgendwie hörten sie von seinen Lehren. Auf jeden Fall, Petrus hatte eine wichtige Rolle als Apostel. Das war ihnen vielleicht auch bekannt geworden. Und so gab es nun verschiedene Gruppen und jeder favorisierte seinen Lehrer sozusagen. Ja, ich höre vor allem auf Paulus, weil er war der Gründer, ja, die Paulus-Partei, er war ja der Gründer, also ihm müssen wir folgen. Lass uns diesen Apollos, der ist ein bisschen, ja, der redet so viel und so wie ich, ja, redet so viel. Ja, Paulus ist da viel einfacher, das kann ich viel besser verstehen. Lass uns mal. Und die anderen sagen, nee, Apollos, weil er ist der Rhetoriker. Er ist, guck mal, vergleich den mal mit Paulus, der kann ja nicht richtig reden, das ist ein Stotterapostel, ja, was soll denn das? Lass uns dem Apollos folgen, ja, weil der hat's richtig gebracht, das war richtig cool, ja. Und dann kommt vielleicht noch einer und sagt, nein, aber Petrus war ein wahrer Apostel. Paulus, ja, das ist so eine unzeitige Geburt, ja, so nennt sich Paulus ja selber in 1. Korinther 15. Und er war vielleicht nicht mal wirklich ein Apostel. Lass uns auf Petrus achten, ja. Und so gab es dies. Und dann gab es noch die Christuspartei. Und das ist auch ganz interessant. Hier haben sich die Gelehrten auch den Kopf zerbrochen. Aber ich denke, das sind einfach die Puristen gewesen, ja. Das sind so, wir folgen Jesus und nur Jesus. Wir kennen keine anderen Autoritäten. Sie trennen sozusagen die apostolische Autorität von Jesus. Sie sagen, wir wollen nur Jesus und die Apostel. Ja, ja, gut, okay. Das ist so ähnlich wie die Gemeinden heutzutage, die sagen, ja, wir brauchen keine Kommentare, keine Bibelschulen, keine Lehrer, wir haben nur die Bibel, ja, wir haben nur die Bibel, das ist es. Also die Puristen-ähnlichen Leute, und so kann man sich das ungefähr zusammenreimen. Ja, und jetzt waren sie da, hatten diese Parteiungen in der Gemeinde, das ging hin und her, jeder zitiert seinen Philosophen und sagt, oh, meiner ist besser, so wie kleine Kinder eigentlich, ja. Wenn ihr kleine Kinder habt, die streiten sich dann so, na, über ihren Helden, ja, mein T-Rex ist stärker als dein Tiger oder Hulk ist stärker als Superman oder was auch immer, die streiten sich da über ihre Heldenfiguren. Und so ähnlich war es hier. Und genauso können wir auch Christen, als Christen sein. Ich bin Calvinist. Ja, ich lese die Institutio öfters als die Bibel, ja. Können wir auch machen. Lutheraner, Baptist. Ja, wenn wir uns nach Menschen nennen. Sogar Luther selber, das ist ganz interessant, Luther selber, als er diesen Ausdruck gehört hat, als sich die ersten Protestanten Lutheraner genannt haben, hat er gesagt, wer ist Luther? Die Lehre ist nicht von mir, noch wurde ich für irgendjemanden gekreuzigt. Das ist ähnlich wie Paulus dann argumentiert. Wie käme ich eher an den Punkt, ich stinkender Maden, sagt er, ich bin, das hat Luther gesagt, nicht ich, dass die Leute die Kinder Christi nach meinem bösen Namen nennen. Zitat Ende. Muss ich mal vorstellen. Luther hat das überhaupt nicht gefallen, dass Leute jetzt nach seinem Namen genannt werden. Genauso war Paulus entsetzt. Bloß nicht. Bloß nicht Nachfolger des Paulus. Nee, das ist das Letzte, was ich wollte. Ich wollte keinen Personenkult starten da in Korinth. Und so können sich Klicken bilden in der Gemeinde. Aber es muss nicht mal so sein. Es muss nicht mal unbedingt mit der Lehre zusammenhängen. Es kann auch viel subtiler kommen. Es können einfach nur gemeinsame Interessen sein, die wir haben. Ja, aufgrund von gemeinsamen Interessen vereinigen wir uns in der Gemeinde und bilden irgendwelche, eine Israel-Clique zum Beispiel. Oder eine Gartenhäuschen-Clique oder was immer, ja. Irgendein Thema, das uns vereint. Oder die traditionelle Musik-Clique und die progressive Musik-Clique oder was immer. Könnte sich bilden bei uns. Ja, die einen mögen das, die anderen mögen das. Und man streitet sich dann über diese Nebensächlichkeiten. Aber das kann alles dann zu verheerenden Grüppchenbildungen führen, die dann die Gemeinde zerreißt. Nun, also eine zerstrittene Gemeinde, die hat einen schlechten Ruf und leidet unter dieser Klicken, unter dieser Grüppchenbildung. Und jetzt drittens, eine zerstrittene Gemeinde leidet unter lehrmäßigen Irrtümern. Das kommt dann auch auf dem Fuß. In Vers 13 heißt es jetzt, ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Das ist natürlich eine rhetorische Frage hier. Die Antwort ist immer ein deutliches Nein. Aber wir müssen verstehen, was Paulus hier macht, ist, er zeigt einfach in einer sarkastischen Art das falsche Denken der Korinther auf. Wenn man Menschen ins Zentrum steht, Überbetonung menschlicher Weisheiten, dann endet man irgendwann immer in der falschen Lehre. Nun, wir mögen vielleicht nicht unbedingt intellektuell einer falschen Lehre aufgesessen sein, ja? Ihr mögt das Richtige bekennen, aber wir sind vielleicht praktisch verführte Menschen. Nun, was meine ich damit? Nun, wenn wir das Beispiel der Korinther anschauen, dann haben wir ein wunderbares Beispiel. Die Korinther heißt es, sie waren reich an Erkenntnis und Einsicht. Das heißt, sie wussten, die wussten diese Dinge, die kannten diese, die waren belehrt durch Paulus. Das lesen wir in den ersten Versen, in 1. Korinther 1. Aber sie waren praktisch verführt. Das heißt, sie praktizierten nicht, was sie wussten. Sie setzten das nicht um. Sie waren praktisch eigentlich in dem, was sie taten, im Widerspruch zu dem, was sie zu behaupten zu glauben. Sie waren sozusagen wie Polizisten, die regelmäßig betrunken Auto fahren und so schnell auch noch. Ja, die Polizisten, muss mir keiner erzählen, der Polizist ist, der nicht weiß, dass es falsch ist, aber er tut es trotzdem. Das ist genau so ein Widerspruch. Die Korinther würden wahrscheinlich alle bekennen, dass es nur einen Herrn gibt. Das war ihnen klar. So wie Paulus hier diese rhetorischen Fragen stellt, wird es deutlich. Die Korinther wussten das. Das war da, offensichtlich, weiß ich doch, klar. Aber ihre Spaltungen und ihre Parteiungen, die sprachen eine andere Sprache. Dadurch gaben sie zu verstehen, dass sie die Wahrheit zwar intellektuell bezeugten, aber noch nicht so wirklich danach lebten. Denn sonst hätten sie eine Einheit und keinen Streit. Und deshalb fragt Paulus hier, das ist ganz sarkastisch, ist Christus denn zerteilt? Zerteilt, meriso, portioniert, in Häppchen aufgeteilt? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich nicht, ist die Antwort. Aber ihr benehmt euch so. Ihr teilt die Gemeinde in verschiedene Portionen auf. Und dabei gibt es nur einen Erlöser. Auch nur eine erlöste Schar. Und deshalb nur eine Partei, die Gemeinde. Auch keine Paulus-Partei, denn, und Paulus fährt hier fort in Vers 13, sagt, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Nun, niemand wurde auf Paulus getauft. Oder Paulus hat auch nichts bewirkt für ihre Erlösung. Und das impliziert hier natürlich genauso wenig Apollos oder Kephas. Christus ist euer Erlöser. Und deshalb seid ihr auch auf ihn getauft, auf ihn identifiziert. Das ist die Idee der Taufe, Identifikation. Ich gehöre zu Christus. Wenn ihr nun einen Paulus und einen Apollos und eine Petrus-Partei habt und menschliche Führer über den Herrn selbst verehrt, oder eine Christus-Partei, die Christus in ungesunder Weise von seinem Wort, von seinen Botschaften abtrennt, dann führt ihr euch gerade so auf, als wäre Paulus oder Petrus für euch gestorben oder als wäre Jesus trennbar von seinen Botschaftern, sprich von seinem Wort. Kennen wir das auch heute? Kennen wir Leute, die sagen, ich brauche nicht die Bibel zu lesen, weil Jesus spricht persönlich zu mir. Ja? Das ist Unsinn. Jesus spricht hier und nur hier durch sein Wort heute. Und so trennen wir diese ungesunde, machen wir eine ungesunde Trennung. Oder wir erheben, wie gesagt, Menschen auf ein Podest und glauben den Menschen mehr als dem Wort. Wir prüfen es nicht mehr mit dem Wort. Das wäre wie Christus oder seine Gemeinde ein Kuchen ist, aus dem sich jeder ein Stück rausschneidet und jeder will das größte Häppchen haben. Ihr kennt das auch bei Geburtstagsfeiern. Wir haben das jetzt gestern gehabt. Jedes geht, oh, ich will das Stück, ich will das Stück. Ja, jeder will sich was rausholen. Und genau da ist das Problem. Die Gemeinde ist nicht da, dass wir uns was rausholen, dass wir uns selbst darstellen, dass wir uns selbst irgendwie gut fühlen dabei und uns als große Philosophen eines noch größeren Philosophen fühlen und dann gegen andere debattieren können. Das ist nicht die Idee. Aber diese Überbetonung der Nebensächlichkeiten, das führt dazu. Es kann zu massiven Irrlehren, kann sich das weiterentwickeln. Eben wie Paulus schon sagt, er führt den Gedanken weiter. Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Was ist denn, was glaubt, was macht ihr da? Ihr führt euch, ihr würdet es nicht so bekennen, aber ihr führt euch so auf. Was wäre das so? Und so gibt es auch heute Überbetonungen in der Christenheit, wovor wir uns schützen müssen, wo wir aufpassen müssen. Ich denke da zum Beispiel, vor ein paar Jahren war diese Beziehungsevangelisation so in. Ja, das ist nichts Falsches. Es geht darum, dass man vor allem durch Beziehungen evangelisiert. Aber man hat dann gesagt, das ist die einzige Methode, die einzige wirksame Methode. Alles andere ist Quatsch. Wir gehen keine Traktate verteilen, wir machen keine evangelistischen Veranstaltungen mehr. Nur noch Beziehungsevangelisation. Hä? Aber wo findet man das bitte schön in der Bibel, dass das die einzige Methode ist? Und deshalb so kann man von etwas Gutem, was an und für sich nicht schlecht ist, kann man schnell abrutschen in eine Unausgewogenheit. Zweierschaften ist ein anderes Beispiel. Man muss unbedingt jetzt einen Partner haben, einen Jüngerschaftspartner. Und wenn du das nicht hast, dann bist du immer nur so ein halber Christ. Aber immer, diese Dinge sind nicht schlecht an und für sich. Aber wenn der Fokus verloren geht auf Christus, nicht mehr der Fokus auf Christus ist und auf sein Wort, sondern auf Menschen, auf Hilfen, auf irgendwas, etwas betont wird über Christus, dann haben wir ein Problem. Wir wurden nämlich nicht durch diese Menschen gerettet oder durch diese Bücher. Das ist, was Paulus hier sagt. Und es kann sein, dass du vielleicht sogar eine besondere Zuneigung hast zu demjenigen, durch den du zum Glauben gekommen bist. Aber auch da, das heißt nicht, dass wir dann nur auf diese Person hören. Das kann sehr schnell passieren. Also wir wollen keinen Personenkult starten. Und genau das sagt Paulus hier. Ich bin nicht in diese Stadt gekommen, um einen neuen, einen weiteren Personenkult zu starten, da in Korinth. Also eine zerstrittene Gemeinde wird Probleme haben. Schlechter Ruf, Klickenbildung, lehrmäßige Irrtümer. Viertens, eine zerstrittene Gemeinde hat frustrierte Hirten. Hat frustrierte Hirten. Vers 14 bis 16. Hier heißt es, ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Nun, Paulus, man muss sich das richtig vorstellen. Paulus, er denkt wahrscheinlich, oh, zum Glück habe ich noch mehr von denen getauft. Ja, weil sonst können sie sich jetzt noch viel mehr einbilden. Ja, und er ist richtig froh darüber. Sonst hätten sie noch einen Grund, sich noch mehr was einzubilden. Nun, Crispus hier wird erwähnt, wahrscheinlich der Leiter der Synagoge in Korinth. Er war einer der ersten Bekehrten, ihm begegnen wir in Apostelgeschichte 18,8. Dann wird Gaius erwähnt, der könnte der Gastgeber gewesen sein, als Paulus in Korinth verweilte, er erwähnt ihn in Römer 16, Vers 23. Aber Paulus ist froh in Vers 15 eben, so kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Paulus war gar nicht begeistert. Er war nicht begeistert von der Paulus-Partei, wie schon gesagt. Und das Letzte, was er wollte, ist, dass man sich auf seinen Namen berief. Paulus sagt es auch in Kapitel 3, Vers 5. Wer ist denn Paulus? Paulus ist nur ein Diener, nichts weiter. Paulus war ein echter Prediger. Ein echter Prediger. Er lenkte die Aufmerksamkeit nicht auf sich, sondern auf Christus. Das ist das Merkmal eines echten Predigers. Es geht nicht darum, dass er eine große Gemeinde hat, viel Ansehen hat und was weiß ich alles. Ich denke da gerade jetzt an dieses traurige Beispiel in Seattle von Mark Driscoll. Ich habe das jetzt gerade gelesen, diese Woche, diese Gemeinde, das war eine Riesengemeinde. Das war so ein Flatscreen-Pastor, der so auf verschiedenen Bildschirmen dann erschien, in verschiedenen Gemeinden über das ganze Gebiet verteilt. Und der hat sich jetzt einiges erlaubt da an Problemen und Sünden. Und jetzt bricht die ganze Gemeinde auseinander. Das hat sich nur um diesen Führer gedreht. Das war so ein richtiger Personenkult eigentlich. Und das sieht man daran, wenn dieser Führer weg ist, bricht alles auseinander. Und das ist sehr schade. Und so sollte das nicht sein. Sondern ein echter Prediger soll immer Christus verkündigen, nicht sich selbst darstellen. Christus soll verkündigt werden. Es geht um ihn. Und in Vers 16 schreibt Paulus dann weiter, ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Nun, über Stephanas ist sonst weiter nichts bekannt. Er wird am Ende des Briefes noch als Erstbekehrter genannt. Er war wohl einer der Boten, die den Brief von den Korinthern an Paulus überbrachten. Das sehen wir in Kapitel 16. Und sein Haus hier, das ist einfach sein Haushalt. Es ist ein allgemeiner Ausdruck für seine Familie. Das konnte in der griechisch-römischen Kultur auch Sklaven zum Beispiel beinhalten. Es ist also kein Text hier für Kindertaufe, okay? Es heißt nicht, wenn da steht, er hat sein Haus getauft, sondern die kleinen Säuglinge wurden da auch mitgetauft. Wir sehen das von der Schrift her, es wird immer auf den Glauben hin getauft. Aber da waren Leute in seinem Haushalt, zum Beispiel Sklaven, die offenbar auch gläubig wurden. Nun, Paulus sagt dann aber, was ist sehr interessant, ist in Vers 16 am Ende. Er sagt, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Keine Ahnung, wenn ich noch getauft habe, weiß es nicht mehr. Paulus erinnerte sich nicht mehr, wen er sonst noch getauft hatte. Wahrscheinlich keinen, sagt er damit eigentlich. Nun, das Interessante, hier lassen sich drei Prinzipien ableiten, die vielleicht sehr wichtig sein könnten, jetzt nebenbei gemerkt, nebst dem Hauptpunkt, den ich da noch machen will. Das erste ist, was wir hier ableiten können, ist, Taufe ist offenbar nicht so wichtig, wie manche Gemeinden denken. Und es ist schon wichtig, aber nicht so, dass man ein Taufseminar durchlaufen muss und erst weiß ich, wie viel Theologie verstehen muss und ja, und das richtig geprüft. Nein, wir in unserer Gemeinde, wir taufen auf den Glauben hin. Wenn jemand sich bekennt, taufen wir auf den Glauben hin, wenn er sich bekennt dazu. Zweitens, Paulus war offenbar nicht allwissend, ja. Die Schrift ist inspiriert, aber nicht Paulus. Ja, er wusste zum Beispiel nicht mehr, wenn er jetzt noch alles getauft hat. Das ist auch wichtig für uns zu sehen. Es ist Gott, der Geist, der über Paulus gewacht hat, als er das niedergeschrieben hat. Das heißt nicht, dass Paulus selber wusste oder alles wusste. Und drittens, Taufe ist offenbar nicht heilsnotwendig. Ist auch interessant. Sonst hätte Paulus doch peinlichst genau eine Liste geführt, wen er jetzt genau alles getauft hat, aber offenbar sagt er, naja, ich weiß nicht, wen ich noch alles getauft habe. Das ist auch nicht so wichtig, denn ich bin gekommen, um zu evangelisieren, nicht um zu taufen. Also wir sehen hier schon, und wir sehen, dass die Bibel lehrt, dass wir uns taufen lassen sollen. Ich will das in keiner Weise irgendwie abstreiten, versteht mich nicht falsch. Aber der Punkt hier ist einfach, wir verstehen, die Taufe ist nicht heilsnotwendig, sondern sie ist eine Konsequenz des Gerettetseins. Wenn ich gerettet bin, dann lasse ich mich taufen, als Gehorsamsschritt, weil ich mich mit Christus identifizieren will. Aber was ist hier noch viel wichtiger für uns zu verstehen in der Anwendung dieses Verses, also was uns jetzt hier abschrecken soll in diesen Versen 14 bis 16? Nun, es ist dieser Ton der Frustration, der rauskommt. Ja, Paulus sagt, oh, zum Glück habe ich nicht noch mehr von euch getauft. Ja, ich bin gekommen, um euch diese Heilsbotschaft zu verkündigen von Jesus Christus. Es geht um ihn. Ihr werdet auf seinen Namen getauft. Er ist euer Erlöser. Er ist derjenige, an den ihr glauben sollt. Er ist derjenige, das Wachstum schenkt. Er ist der Lebendige, der Ewige. Und nun kommen diese Korinther und machen daraus einen Rhetorikwettkampf. Und wer jetzt von wem getauft ist und dass es plötzlich so wichtig ist für die, auf Paulus, Petrus, auf Paulus, streiten sich darüber wie kleine Kinder und bilden sich noch was drauf ein. Hey, ich wurde vom großen Paulus getauft und ich erst vom goldenen Rätern Apollos. Paulus kann nur noch seufzen. Ich kann mir das richtig vorstellen. Das ist ein bisschen heilige Vorstellung hier, ich weiß. Aber man kann sich das vorstellen. So können sie sich wenigstens nicht darauf auch noch etwas einbilden. Eine zerstrittene Gemeinde ist eine Last für die sie gegründet haben oder auch für die sie gerade leiten. Im Hebräerbrief sehen wir das auch. Dass der Ungehorsam einer Gemeinde die Hirten zum Seufzen bringen kann, Hebräer 13, 17. Das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Hirten nicht durch unnötige Streitereien zum Seufzen bringen. Ach, hätte ich ihm das bloß nicht gesagt. Ja, ihr kennt diese Leute. Es gibt zum Beispiel Menschen, die erkennen plötzlich die Erwählungslehre in der Bibel. Die haben vorher immer an die Verlierbarkeit des Heils geglaubt. Und jetzt erkennen sie, oh ja, das ist... Und dann, alles, was es nur noch gibt in ihrem Leben, ist die Erwählungslehre. Die reden dann immer nur noch über die Erwählungslehre. Ja, die muss man dann erstmal so in einen Käfig sperren für 3 Monate, bis sie wieder vernünftig werden. Ja, und das kann auch, diese Überbetonung, das kann auch zu einem Frust werden für einen Lehrer, wenn ich denke, okay, ich habe dir das jetzt beigebracht und ich bin froh und glücklich, dass du das verstanden hast. Aber das ist jetzt nicht das Einzige. Es gibt auch noch andere Themen in der Bibel, okay? Ja, das kann dann auch zu Frustration führen. Und das wollen wir nicht als Gemeinde. Auch wollen die Pastoren bestimmt nicht, oder wir wollen das nicht, dass ihr uns auf ein Podest hebt, höher als Christus. Wir sind nicht fehlerlos. Wir sind, wie gesagt, wie Paulus sagt, ich bin nur ein Diener. Wir wollen keinen Personenkult starten hier, Dieter und ich. Na, Dieter, das ist nicht unser Ziel. Wir wollen nicht, dass ihr uns nachfolgt. Natürlich sollt ihr uns imitieren, so wie wir Christus imitieren. Das ist auch das, was Paulus sagt. Aber letztlich folgt ihr Christus nach, nicht uns. Und wir zeigen euch Christus aus dem Wort, nicht uns. Und genauso ist Paulus hier. Er sagt, ich bin nur ein Diener. Was redet ihr jetzt? Was wollt ihr jetzt mir? Ich habe euch Christus verkündigt und ihn als gekreuzigt, nichts anderes. Eine zerstrittene Gemeinde ist also auch eine Frustration für ihre Hirten. Und fünftens haben wir jetzt noch, eine zerstrittene Gemeinde verliert den Fokus, Vers 17. Und das ist eigentlich die schwerwiegendste Konsequenz des Ganzen. Paulus schreibt hier weiter in Vers 17, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Das ist sein Anliegen hier, dann auch in den folgenden 3 Kapiteln, wenn es weitergeht, Kapitel 2, Kapitel 3. Es ist etwas der traurigsten und häufigsten Folgen von Streitereien einer Gemeinde. Man verliert schlicht den Fokus. Den Fokus auf das Wichtigste, das Evangelium. Wie bereits schon mehrere Male angedeutet, der Grund für die Spaltungen einer Gemeinde ist oft da. Die Hauptsache ist nicht mehr die Hauptsache. Und was ist die Hauptsache? Paulus schreibt es uns, er sagt, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Er kam nicht, um einen Personenkult zu starten, dass jeder, den er getauft hat, jetzt ihm nachfolgt, ganz persönlich und nur ihm anhängt. Sondern es ist gekommen, diese Leute natürlich auch zu taufen, damit sie auf Christus identifiziert werden, aber vielmehr, damit sie das Evangelium verstehen und sich deshalb taufen lassen. Um diese simple Botschaft zu verkündigen. Dies ist der Auftrag, den er von dem Herrn direkt empfangen hatte. Apostelgeschichte 26, Vers 16 heißt es, denn dazu, und hier spricht der Herr zu Paulus, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Das ist dein Auftrag, Paulus. Paulus sagt mit anderen Worten, meine Aufgabe ist es, die Interessen dessen zu vertreten, der mich gesandt hat. Ich bin ein Apostolos, ein Gesandter heißt das. Wie ein Botschafter. Ich vertrete nicht meine Interessen, ich vertrete die Interessen in jemand anderes, nämlich meines Herrn. Nichts dazu zu tun, nichts wegzulassen, nichts zu verbessern, in Anführungsstrichen, nichts zu verändern durch menschliche Philosophie. Und deshalb betont er das hier auch, nicht durch Redeweisheit, nicht in Weisheit der Rede. Paulus war kein christlicher Sophist, kein christlicher Philosoph, schon gar nicht christliche oder irgendwas anderes, christlicher Redekünstler, sondern er hat eine einfache Botschaft verkündigt, ohne Manipulation, ohne Methoden, ohne Rhetorik. Und darauf wird er noch ausführlich zu sprechen kommen, in den folgenden Versen, Kapitel 1, ab Vers 18 und dann auch Kapitel 2 geht das dann weiter. Und sein Punkt hier ist einfach, das Evangelium ist eine einfache und simple Botschaft. Klar und deutlich, aber sehr anstößig. Und ihr könnt es nicht so verändern, dass es irgendwie den griechischen Philosophen in den Kram passt. Das könnt ihr nicht. Menschliche Weisheit, menschliche Philosophie wird es nur entkräften. Das sehen wir hier auch. Damit nicht was geschieht, das Kreuz des Christus entkräftet, entleert, wörtlich. Wenn wir versuchen, am Evangelium herumzubasteln, zu modulieren, zu manipulieren, es irgendwie so angenehm zu machen für die Menschen, dann entkräften wir das Evangelium. Wir machen es zunichte. Es hat nicht mehr die Wirkung, weil es ist dann plötzlich unsere Botschaft und nicht mehr die Botschaft des Herrn. Nun, menschliche Weisheit und Philosophie hört sich oft sehr gebildet an, sehr schlau. Ja, mit hochgestochenen Worten, ist aber eigentlich unnötig kompliziert. Auch manchmal denke ich, sogar bei manchen theologischen Werken, die Bände über Bände über Bände über Bände, da wird geschrieben und diskutiert über Supralapsarianismus und Infralapsarianismus und was Gott denn gedacht hat in Ewigkeit, für was er sich zuerst entschieden hat, ob zu erwählen oder den Sünden. Ich frage mich mal über den praktischen Nutzen von diesen Diskussionen. Dass man sagt, hey Leute, lasst uns bei einem Einfachen bleiben, das erstmal richtig verstehen. Lasst uns verstehen, was wir wirklich zu tun haben hier in dieser Welt. Und deshalb, wenn wir menschliche Weise, die Theologie des Mittelalters ist ein wunderbares Beispiel dafür, was da alles diskutiert wurde, was überhaupt nicht in der Bibel steht. Wir wissen es einfach nicht, wir können es nicht. Die Bibel offenbart uns das nicht. Ich weiß es nicht, was Gott zuerst gedacht hat. Das ist Punkt aus. Und damit müssen wir es belassen. Ich weiß nicht, wie wir Erwählung und Verantwortung des Menschen zusammenbringen. Ich weiß es nicht. Die Bibel sagt es. Die Bibel lehrt uns nur beide Dinge, die wir verstehen sollen. Aber ich weiß nicht, wie das zusammengeht. Weiß ich nicht. Muss ich auch nicht wissen. Wir müssen nicht alles wissen. Wir sind nicht die großen Philosophen. Wir können nicht alles erklären. Wir sind angewiesen auf eine Offenbarung von Gott, dass er uns das sagt, was wir wissen müssen. Und das hat er getan. Diese menschliche Weisheit entkräftet, entleert deshalb das Evangelium. Es wird im Prinzip wirkungslos. Es wird leer. Und Paulus macht es einfach mehr deutlich. Wenn eine Gemeinde sich zerstreitet über diese Nebensächlichkeiten, über diese menschlichen Ideen, über diese Vorlieben, was immer es ist, und es wichtiger wird als der Fokus, das Evangelium von Jesus Christus in dieser Welt zu verkündigen, den Herrn zu verherrlichen und uns gemeinsam zuzurüsten, dass wir das tun, dass wir diesen Auftrag erfüllen. Denn während wir uns hier über Altarrufe oder Teppichfarben oder den richtigen Becher beim Abendmahl die Köpfe einschlagen oder den richtigen Musikstil, geht da draußen eine Welt verloren. Und wir streiten uns hier. Das darf nicht so sein. Das darf nicht so sein. Wir müssen den Fokus bewahren. Und das ist eigentlich der Punkt, den Paulus hier macht. Es gibt nur ein Evangelium in dem ganzen Abschnitt von Vers 10 bis Vers 17 und dann auch weiter. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur einen Retter und es gibt nur eine Gemeinde. Und wenn wir in der Gemeinde Spaltungen zulassen aufgrund unseres Stolzes, unserer Vorlieben, vielleicht für bestimmte Redner, vielleicht auch für andere Dinge, das könnt ihr auch andersweitig anwenden, dann ist das ein Widerspruch in sich selbst. Eine gespaltene Gemeinde Jesu ist ein Widerspruch in sich selbst. Das gibt es nicht. Und jetzt denken wir, Moment mal, warum sind denn die weltweiten lokalen Gemeinden so zerstritten? Warum? Und hier können wir natürlich jetzt alle möglichen Gründe anführen, aber ich denke einfach, der Weg zurück zur Einheit ist nicht die Ökumene. Der Weg zurück zur Einheit ist nicht das Ausblenden von Predigt und Lehre, das Verachten von gesunder Lehre oder das Verachten von Bibelauslegung. Im Gegenteil, der Weg zurück zur Einheit ist unter das Wort Gottes, unter das, was die Bibel sagt. In vielen Fällen sind diese verschiedenen Meinungen, gründen sich nämlich nicht auf die Schrift, sondern auf irgendwelche Verse, die man so aus dem Kontext reißt oder sogar menschliche Weisheit, die man dann beimischt der Bibel, wie zum Beispiel Psychologie oder andere Dinge. Die Rückkehr zum biblischen Evangelium in seiner Einfachheit, genauso wie es von den Aposteln verkündigt wurde. Ja, die Apostel sind die Sprachrohre, durch die Gott, durch die der Herr Jesus zu uns spricht. Jesus selber hat nie etwas hingeschrieben, er hat nie was aufgeschrieben. Das ist alles von seinen Aposteln hier. Aber es ist Jesu Lehre, die dahinter steht. Deshalb könnt ihr das nicht trennen, deshalb könnt ihr nicht eine Jesus-Partei und eine Paulus-Partei machen daraus. Das gehört alles zusammen. Das ist ein Paket. Und da müssen wir wieder hin. Wir wollen nicht die Lehre verachten, sondern wir wollen uns darunter unterordnen. Die Rückkehr zum biblischen Evangelium. Und das muss mein Fokus werden. Und wenn das mein Fokus ist, meine Lieben, wenn das euer Fokus ist, dein Fokus ist, dann wirst du aufhören zu murren, aufhören zu streiten, aufhören auf dein eigenes Recht zu beharren oder eben deine Vorlieben. Alle müssen jetzt meinen Redner hören oder alle müssen jetzt meine Musik hören oder alle müssen jetzt dies und jenes tun. mein Geschmack, was immer das Nebenthema ist, sondern mein Fokus wird sein, ich bin ein großer Sünder und Christus ist ein großer Retter. Amen. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es so deutlich ist und dass wir auch selbst in diesen ganzen Diskussionen des Paulus, wie er um diese Gemeinde kämpft, um diese unreife, fleischliche Gemeinde in Korinth, wie wir so viel davon lernen können. Und wie das eine Warnung ist für uns, dass wir uns nicht zerstreiten hier und uns auf Nebensächlichkeiten konzentrieren, sondern dass bei uns auch die Hauptsache bleibt. Herr Jesus, und die Hauptsache ist dein Auftrag. Du hast uns einen Auftrag gegeben, in diese Welt zu gehen und diesen Menschen das Evangelium zu bringen, die es noch nicht gehört haben. Du hast uns einen Auftrag gegeben, dass wir uns gegenseitig zurüsten zu diesem Werk des Dienstes. Und wir haben den Auftrag, dich zu verherrlichen, indem wir gehorsam sind deinem Wort. Und diesen Auftrag, den hat Paulus auch gesehen und deshalb seufzte er, als er gesehen hatte, wie die Korinther sich jetzt auf ihn berufen, auf Menschen sich stützen und jetzt die Menschen mehr ehren als dich. Und so bitte ich einfach, dass du uns dabei hilfst, dass uns das ein abschreckendes Beispiel ist, dass wir demütig sind und eben diesen Gedanken von John Newton in unserem Kopf bewahren. Ich bin ein großer Sünder und du bist ein großer Retter. In Jesu Namen. Amen.